Hallo und herzlich willkommen zu Dropcast, dem Podcast für Film- und Fernsehnoobs mit Tom und Julia. Wir sind eure filmaffinen Hostesses. GastgeberInnen. Hostessen. Flughafenpersonal.
Flughafenpersonal. Weisen wir ein hier oder was?
Warte. Richtig. What to watch.
Okay.
Und wir haben auch dieses Mal wieder ganz viel aus Film und Fernsehen mitgebracht. Und am Ende verwöhnen wir euch mit einer langen, ausführlichen Spoiler-Review von Marvels neuestem Smash-Hit, Shang-Chi.
Shang-Chi. Und ich sage noch...
Shang-Chi.
Shang-Chi. Shang-Stein.
Yes.
Ich kann ja noch was, auch übrigens was anfügen zu Ein nasser Hund, der ja gestartet ist, der auch Filmempfehlung ist. Wer weiß, wann du den sehen kannst, und deswegen kann ich ja noch was dazu sagen, weil es ja gerade aktuell ist für die Leute.
Das stimmt. Das sagen wir später noch was. Ja. Jetzt sagen wir euch erstmal was zu einem neuen Animationsfilm aus dem Hause Warner Brothers.
Nein.
20th Stop. Century Studio.
Ja, also Disney.
genau. Ron's Gone Wrong. Oh, das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. Ja, ja.
Ron's Sagt auf gone Deutsch. Wrong. Ron läuft schief.
Oh Gott. Hier geht es um einen leicht... Was?
Was auch immer das heißen soll. Ron läuft schief. Was ist das für ein Titel auf Deutsch?
Schief laufen ist ja im Prinzip...
Ja, ich verstehe schon, aber das... Also, das ja, wie ist eine Katastrophe.
Jedenfalls geht es um einen kleinen Roboter in einer naheliegenden Zukunft, in der alle Kinder einen kleinen Roboter als besten Freund haben müssen, um sozial akzeptiert zu sein.
Den Buddybot.
Und der Hauptcharakter Barney, gesprochen von Jack Dylan Grazer, kriegt eben jetzt auch so einen Roboter, und sein Roboter ist aber kaputt. Und dadurch niedlicher und witziger.
So wie es immer ist, ne?
So wie es so meist ist.
Ist das was für dich eigentlich? Ich dachte mir, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das ist doch genau ab Julias Alley und so.
Ich habe da ganz schiefgelaufene Gefühle. Zum einen denke ich mir so, ja, ist was für mich. Zum anderen denke ich mir so, brauche ich das irgendwie dringend? Ich weiß nicht, so zum Thema... schiefgelaufener, süßer Roboter hat man halt nach wie vor Wall-E als Original, und dann zum Thema
aber
Technik.
Aber da läuft ja nichts schief. Aber ist das nicht so Freundschaft und so? Freundschaft ist ja...
Ja, genau, aber auch im Wall-E geht es um Freundschaft mit Kakerlaken und Schmetterlingen. Jedenfalls, auch und dann halt hatten wir Mitchells vs. the Machines als animierten Film zum Thema Technikkritik und coole Roboter. Also auch da bin ich so ein bisschen zwiegespannt. Und ich finde, der Trailer sieht sehr... Also es sieht aus wie ein Film für Kinder. Und ich hatte ja mit Luca schon so, ich dachte, ich verstehe, warum man den Film mögen kann, aber mir ist er zu infantil. Und hier habe ich ein ähnliches Gefühl.
Immer diese Ansprüche, ey. Unglaublich.
Ich will doch einfach nur so gut unterhalten werden wie bei Mitchells vs. Machines.
Ja, gut, das ist natürlich schwer, dass jeder Film dieses Niveau hat, aber... We'll see what happens.
Auf die optimalen Welt würde man nur Filme mit Niveau machen.
Was ich eigentlich sagen wollte, du hast doch gar nichts gesagt zu meinem neuen Hintergrund. Ist dir doch gar nicht aufgefallen, wa? Eieieiei. Ich habe mir nämlich nichts umgehangen, weil mein Schreibtisch steht jetzt woanders.
Wow, das ist aber ganz schön intens. Also, manchmal habe ich das Gefühl, du hältst mich für mehr Sherlocky, als ich bin. Du hast also deinen Schreibtisch umgestellt.
Ja, es ist ihr Leute zu Hause können das jetzt gerade nicht sehen, aber ich zeige mal Julia, wie es jetzt hier umgestellt wurde, weil da stand ja früher der Schreibtisch, der andere, und da steht er jetzt.
Wer jetzt gerade gedacht hat, worüber reden die zwei? Ich kann noch gar nicht sehen, ich sitze auf einem Fahrrad und höre den Podcast als Audio. Geht doch mal schnell rüber zu YouTube und schaut rein ab Minute was, 4 oder so.
Dann könnt ihr es immer noch nicht sehen, weil ich nur die Kamera von der Webcam bewegt habe, nicht der Aufnahmekamera.
Dann müsst ihr halt mal bei Tom zu Hause vorbeikommen.
Gib bald wieder ein Unboxing, dann könnt ihr es sehen, Leute.
Welches Gefühl hast du denn zu dem Trailer von Ron's?
Ach, ich fand's ganz cute, mir hat's gefallen. Ron's Gone Wrong ist glaube ich, vielleicht ja dieser Kinderfilm, aber manchmal tut's auch ein Kinderfilm für mich. Das ist meine Meinung. Am 22. Oktober wird er ins Theater kommen, ins Lichttheater.
Wie heißt das?
Ins Lichtfilmtheater. Oder wie sagt
man Lichtspieltheater. Lichtspielhaus. Ins Lichtspielhaus.
Das habe ich gesucht, genau. Ja. Jedenfalls in den USA, ich weiß gar nicht, ist das auch der deutsche Starttermin? Ich kann mich irgendwie nicht so dran erinnern, aber möglich. Also bald, Freunde. Ist nicht mehr so lange hin. Vielleicht habt ihr Bock. Vielleicht geht ihr mit euren Kindern, Cousinen, Neffen, in wen auch immer, den diese Zielgruppe treffen könnte, ins Kino, damit ihr ihn auch sehen könnt und heimlich so tun könnt. Ja, wir sind ja so erwachsen und so weiter und so fort. Ne, Julia?
Ich bin die Letzte, die sagt, oh, die Zeichentrickfilme sind nicht für mich, ja, aber...
Ich weiß, ich ärgere mich dann nur.
Es gibt immer nur so einen Punkt, wo ich immer denke, so, ah ja, das Problem haben sie so und so gelöst, weil da eben eine 8-Jährige drin sitzt, keine 38-Jährige.
So ist es, gut. Dann geht's weiter mit Nicolas Cage, der Mann ist on a roll, tausende Rollen.
Was hat er denn, wie viele Filme hat er denn dieses Jahr
Ich
gehabt?
Weiß auch nicht.
Sechs oder
also
so?
Also richtig krass wieder. Intense. Aber dieser Film, über den wir reden, und zwar The Old Way, pleit ja schon vielleicht einiges. Ist es schon so spät, Julia?
Das ist Tee.
Ach so, okay, I see.
Es ist Tee, um meinen Hals zu schmieren.
Ja,
und damit es ein bisschen fancy und luxurious aussieht, gibt es aus dem Weinglas. Es ist halt Lifehack.
Tricky, ich sehe schon hier.
Und jetzt erzähl uns was über The Old Way.
Ja, und zwar The Old Way.
Ja, stimmt, jetzt wo du sagst, klar, der Titel kann man auch zynisch lesen. Ironisch? Ja. Sarkastisch? Was ist nochmal der Unterschied? Egal.
Du kennst dich da am besten aus.
Ich sollte das wissen, I do not know.
Nicolas Cage, der, wie gesagt, in Pig grandios gespielt hat und jetzt so einen komischen, ich habe leider den Titel schon wieder vergessen, von diesem abgefahrenen Samurai-Fantasy-World-Film da, den wir letztes Mal besprochen haben. Und jetzt The Old Way, es ist, geht in die Richtung Western und ja, dieser Western, das wäre das erste Mal, dass Nicolas Cage einen Western macht. Und deswegen hat der gute Herr auch richtig Bock drauf, hat er gesagt. Und ja, da wird von berichtet, dass es darum geht, dass es eine Art Revenge-Film mal wieder wird. Und er hat seine Waffen niedergelegt. Jetzt muss er sie aber doch holen, weil er sich mit einer 12-Jährigen zusammentut und dann
was er tun muss. Mit seiner 12-Jährigen Tochter tut er sich zusammen, weil natürlich seine Frau umgebracht wurde. Auch natürlich. Sehr, sehr klassisch. Ja, ich habe auch gedacht sofort, ehrlich gesagt. Ja, wer einen sehr guten Western mit einem 12-jährigen Mädchen sehen will, der schaue sich True Grit an. Eigentlich auch egal in welcher Fassung, je nachdem, worauf man Lust hat. Mhm. Und wer einen guten Rache-Western sehen will, auch davon gibt es halt echt 100 Millionen. Stichwort Django, Stichwort die glorreichen Sieben und so weiter und so fort.
Aber die haben ja nicht Nicolas Cage Craziness, also...
Bridges zum Beispiel hat
Nicolas Cage Craziness. Ja, aber Nicolas Cage Craziness gibt es nur einmal auf der Welt. Tut mir leid.
Ja, gut, aber
muss ja hart widersprechen. Aber egal, das ist nichts für dich, glaube ich, Julia, aber I'm gonna give it a
watch. Ja, aber das ist halt einfach nur, weil es so unendlich irrelevant irgendwie ist. So der 100-millionste Western.
Ja, unser nächster Film ist dann wahrscheinlich auch sehr irrelevant, oder Julia, was sagst du dazu?
Das habe ich aber witzigerweise so oder so ähnlich gedacht, als ich mir den Trailer angeschaut habe. Es geht nämlich um den neuen Film mit Riz Ahmed, Encounter, ein Science-Fiction-Film, in der Obacht, ein ehemaliger Marine, wie viele Filmplots fangen an mit den Worten, ein ehemaliger Marine, also wirklich.
Irgendwann muss ja wissen, wie es im Leben geht.
Richtig. So, ich habe das Gefühl, wenn du nie in der Armee warst, you're fucked, wenn die Aliens kommen. Mhm. Genau, ein ehemaliger Marine muss sich zusammen mit seinen Kindern vor irgendeiner Alien-Ankunft, eine Encounter, schützen. Und der Trailer, Teaser-Trailer, verrät halt ein bisschen was über Stimmung, Farbgebung und Waffen.
Zum Glück haben wir aber schon zu viele Filme gesehen, die genau das drin haben. Deswegen wissen wir das auch und müssen nicht sagen, wie geht.
Oh, ich kann, glaube ich, trotzdem einfach keine Waffen verwenden. Ja, deswegen,
wenn du dein Leben beschützen musst, auch nicht dann?
Ja, keine Ahnung, ich wüsste nicht mehr, wo ich einen herkriege. Doch, aus dem Waffengeschäft drüben in der Ecke. Wo man, ja, egal. Der Film, finde ich, an sich hat eine ganz coole Stimmung, mochte ich eigentlich ganz gerne. Auch die Farbgebung finde ich ganz schön. Ich mag eigentlich so eine Vater-Sohn-Geschichten, die auf ein bisschen mehr aus sind, als dass der Sohn vom Vater dieses Überlebending übernehmen muss, sondern einfach, was so eine sensible Beziehung ist. Und so wirkt das hier ein bisschen. Riz Ahmed ist halt einfach ein Traum. Mann, gerade finde ich, den könnte ich, also das ist für mich Nicolas Cage, den könnte ich mir echt in vielen Filmen anschauen.
Aber ich fand ihn in der Rolle, mich hat das nicht so überzeugt. Ich sehe ihn dann leider nicht so. Ich verstehe die Komponente, warum hier.
Als Vater oder als Marine?
Beides. In dieser ganzen Rolle nicht. In dieser ganzen Rolle nicht, für diesen Film. Also ich sehe ihn da nicht so irgendwie.
Jedenfalls starte ich hiermit eine Petition, Science-Fiction-Filme in Zukunft mit weniger Militärbeteiligung. Weil Fun Fact, wusstest du, dass irgendwie an jedem Film, wo tatsächlich auch so Militär-Gear benutzt wird, sei es jetzt Panzer, Waffen, Hubschrauber, Flugzeuge oder, darf im Prinzip die amerikanische Armee Einwände gegen das Drehbuch äußern und das Drehbuch umschreiben, wenn es ihnen nicht passt. Also wenn es sozusagen nicht Glorification genug ist, dann dürfen sie da eher Veto einlegen. Und das ist, finde ich, total krass einfach, inwiefern da sozusagen der Staat Kunst manipulieren darf, nur da, also ja. Das ist mir immer ein bisschen viel und in meiner idealen Welt gäbe es ja auch keine Armee. Ja.
So ist es.
Starfleet vielleicht, Starfleet höchstens.
Starfleet, also auch eine Armee.
Ist auch eine Armee, ist auch wirklich, kann man lange darüber diskutieren mit mir.
You never know what happens. Aber jedenfalls, am 3. Dezember kommt das Ganze in die Kinos, wahrscheinlich nur in den USA. Und dann werdet ihr am 10. Dezember das Glück haben, auf Amazon Prime einzuschalten und das ganze Ding zu gucken.
Heimkinopremiere. Ich finde Heimkinopremiere ein ganz schönes Wort übrigens.
Ja, sollten wir öfter machen.
Es hat so, Coziness, Allüren, das Wort. Heimkinopremiere. So, ja. Witch Hunt, noch so ein Film, über den ich gerne mit dir reden würde.
Na, erzähl mal.
Ja, die Idee von Witch Hunt ist, dass Hexen die neuen Migranten sind. Heißt, sie werden gesucht und verfolgt und dann von der Hexen Border Patrol oder Bureau of Witchcraft Investigation, irgendein Mittelding zwischen Trump und Harry Potter, würde ich behaupten wollen, aufgespürt, genau, und über die Grenzen geschafft. Und das, der ganze Film spielt eben damit, dass seine Familie die zwei junge Hexen in Schutz, also in Schutz nimmt, genau, ihn, sie schützen will und da natürlich Trouble bekommt mit allerhand Staat, Ängsten und so weiter und so fort. Das Ganze ist als Genre angelegt eher so Horror-Thriller, nicht eher so Polit-Thriller, was mich, deswegen bin ich nämlich ein bisschen skeptisch, ob das Film ist.
Aber ich meine, Get Out hatte natürlich auch immer eine Message und vielleicht hat es diese auch. Und ich fand The Purger hier, Forever Purge, der neue, der hatte auch eine gute Message in diese Richtung. Also es war als Horror-Variante gut umgesetzt mit, also war durchdacht, muss ich sagen.
Okay, weil hier habe ich nämlich gedacht, so teilweise, zum einen habe ich gedacht, ah, das ist wieder so ein Film, der sich überlegt hat, wie kann ich Gewalt gegen Frauen in einem Kino zeigen? Und aber gleichzeitig so tun, als ob ich eine feministische Message hätte. Was mich immer ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt. Also weil der Trailer ist auch schon so 30% Gewalt gegen Frauen einfach. Und das Gehirn ist ja so, je öfter so eine Bilder siehst, desto mehr akzeptiert dein Gehirn, dass es gibt. Und dann dachte ich mir so, ist das...
Tut mir leid, aber ich muss immer sagen, ich habe ja schon viele solcher Filme gesehen, aber leider kann ich das immer noch nicht akzeptieren, dass sowas so schlimm ist. Also... Es ist, also beziehungsweise, dass Leute das machen, das kann ich immer
nicht. Na klar, aber du wirst trotzdem stumpft das Gehirn ein bisschen ab, je mehr Bilder du überflutest, dass es einfach, weil es so faul ist und das dann einfach, weil du immer in Kategorien denkst, ist jetzt ein neuropsychologisches Gespräch, das wir hier gar nicht erst anfangen. Aber, also ich dachte mir wirklich bei dem Film, kann das funktionieren, dass man dieses Problem, das die USA hat, nämlich mit MigrantInnen, auf eine ganz grässliche Art und Weise umzugehen, übertragen auf Hexen oder relativiert das Problem? Also ist es Spotlight oder Whataboutism? Ich weiß es nicht so genau, muss man gucken, wenn man den Film geschaut hat, ob das funktioniert oder ob das vielleicht nicht funktioniert. Na jedenfalls, am 1. Oktober gibt es das als Video on Demand und dann könnt ihr euch ein Meinungsbild bilden. Meinungsbild fassen. Eine Meinung bilden. Uiuiuiui. Ich wünschte, hier wäre richtiger Wein, dann würde ich ein bisschen eloquenter sein.
Ich merke schon. Da wäre die Zunge ein bisschen lockerer.
Ein bisschen lockerer, dann könnte ich auch nochmal versuchen mit Ron Gone Wrong.
Ron's Gone Wrong.
Und das ist noch nicht mal der schwierigste phonetische Teil, den wir heute vor uns haben.
Echt? Wen haben wir denn noch?
Ich, wie ich jeden einzelnen chinesischen Namen butchere.
Ach so, okay. Aber fair enough, well.
Außer Katie.
Sind ja nicht trained. Aber es ist ja auch Katie.
Ja. Gut. Der nächste Film, Tom, bitte.
Come on, jetzt erzähl doch mal über den nächsten Film. Come on.
Jetzt darfst du mal. Ich finde, wenn ich immer so über Filme erzählen muss, die mich eigentlich eher so lala interessieren, darfst du mal was über Filme erzählen, die mich mördermäßig volle Kanne.
Achso, deswegen wollte ich gerade, ich dachte, du gerade möchtest sagen, dich interessiert unser nächster Film nicht. Und das ist auf jeden Fall Come on, über den wir hier reden. Und Der ist mit Joaquin Phoenix und Woody Norman, ich glaube, der ist ein Newcomer, würde ich behaupten. Ich weiß nicht, ob er da schon mal vor was gemacht hat. Ist ein A24-Release und ja, ist mal wieder so eine, sein Joker, würde ich mal sagen, so eine Art Charakterstudie auch mehr, die wirklich auf ihn drauf eingeht. Natürlich in einer ganz anderen Richtung. Aber es sieht auf jeden Fall vom Trailer, den ihr euch in den Shownotes angucken könnt, natürlich sehr, sehr interessant aus. Hinter dem...
Jetzt sag mal nicht so geheimnisvoll, erzähl mal kurz, worum es geht.
Ich wollte erst mal erzählen, wer alles dabei ist.
Nein, erst erzählen, worum es geht und dann die Leute mit den Namen direkt teasern.
Nö, ich teaser jetzt erstmal mit dem Namen. Hallo?
Streit vor der Kamera. Szenen einer Podcast-Ehe.
Mama und Papa hier machen, was sie wollen. Ja, jedenfalls, weil wir gerade drüber gesprochen haben, ist es hier mit Robbie Ryan, der Marriage Story gemacht hat und The Favorite, auch sehr schön inszeniert mit den Bildern. Deswegen fand ich auch, was ich bisher gesehen habe in dem Trailer, der natürlich in einem schönen Schwarz-Weiß gehalten ist und wo Joaquin Phoenix Bettgeschichten erzählt. Und das
Bettgeschichten ist nicht der richtige Begriff übrigens.
Also, ups, Bedtime Stories.
Richtig.
Schlafgeschichten, wie sagt man auf Deutsch?
Gute Nachtgeschichten sagst du auf Deutsch.
Gute Nachtgeschichten.
Und Bettgeschichten sagst du bei der anderen Sorte von Geschichten.
Ja, was denn? Ja, okay. Szenen einer Ehe. Jedenfalls, Joaquin Phoenix Charakter ist nämlich Johnny und der lebt in New York, arbeitet für das Radio und hat seine Beziehung, sie war nicht verheiratet, zu seiner Freundin aufgegeben, ist jetzt wieder Single und möchte sich ganz seiner Arbeit widmen. Und hierfür reist er nämlich von Stadt zu Stadt, um Kindern in den Vereinigten Staaten über Hoffnung und Träume zu interviewen. Und ja, da entsteht dann auch irgendwo diese Beziehung zu dem Kind, was glaube ich, mit seiner Schwester lebt. War das, ne? Seine Schwester, wenn ich mich richtig erinnere?
Ja, das ist eine schöne Beschreibung für, dass sein Neffe ist.
Ja, richtig, genau.
Das Kind, das mit der Schwester lebt.
Deswegen wollte ich ja noch nicht sagen, ob es das ist.
Bettgeschichten für das Kind der Schwester.
Richtig, und die kommen sich ja näher, sind dann Buddies und machen tolle Sachen zusammen. Und dann wird es bestimmt auch irgendwann mal traurig. Und so ist es.
Ja, ne, also ich finde auch so ein Schwarz-Weiß-Trailer mit Joaquin Phoenix Voice-Over aus der Hand von Mike Mills und dem Auge von Robbie Ryan, das kriegt mich total. Mike Mills hat gemacht 20th Century Women, was ich einen kongenialen Film finde. Wirklich einen wunderbaren, total schönen Film. Wer den noch nicht gesehen hat, ist, glaube ich, jetzt 4-5 Jahre alt, der lohnt sich sehr.
Und ja, A24 ist da auch dran, was anderes ist aus dem Hause A24. Und ich glaube aber auch hier wird, sag ich mal, die Lobeshymnen, das, was A24 ausmacht, trotzdem dargeboten werden.
Poetische Emotionalität, I love it. Mm.
So ist es, Freunde. So, jetzt habe ich, während ich hier reden musste, die ganze Zeit natürlich vergessen, noch ein paar Bilder zu zeigen. Reich mal kurz nach.
Ja. Währenddessen kündige ich schon mal unseren nächsten Film an, über den wir sprechen werden. South of Heaven mit Ted Lasso und Evangeline Lilly. Das sage ich deswegen, weil ich Jason Sudeikis einfach nichts anderes mehr ernst nehmen kann. Vor allen Dingen nicht, wenn er hier einen ehemaligen Knasti spielen soll, der auf Parole draußen ist, weil seine Verlobte jetzt nur noch ein Jahr zu leben hat wegen Krebs. Und dann wird er aber angeheuert. Und also so viel Drama übrigens in
aber
einem Trailer.
Drama. Wie fandest du die 45-minütige Folge von Ted Lasso?
Habe ich noch nicht gesehen. Frank ist auf der...
Achso, der ist nicht da. Da musst du warten. Genau.
Und weil ich ein guter Mensch bin, schaue ich Folgen, die man gemeinsam gucken möchte, nicht alleine, Tom.
Hallo, meine bessere Hälfte möchte diese Serie gar nicht gucken, weil sie die nicht gut findet.
Nicht mehr gut findet oder nicht gut findet?
Noch nicht gut findet, noch nie gut fand. Es war jetzt so weiß.
Ja, ganz ehrlich, verständlich.
Obwohl, guck mal, die zweite Staffel hat doch relativ
viele Side-Characters, viele
Diversity in there. Außer mit Nate the Great.
Diversity. Ja.
Nate the Great.
Der einzig unsympathische Charakter ist of color. Super.
Du findest ihn unsympathisch?
Ich finde ihn schon ein bisschen unsympathisch.
Jetzt sind ja, der aus gewissen Gründen, aber der hat sich wieder gebessert.
Nicht richtig nachvollziehbar. Also schon Psycholog, egal. Lass uns mal nicht über Ted Lasso reden, sondern lass uns reden über South of Heaven. Ich habe jetzt den Trailer im Prinzip schon die Handlung
ja,
vor euch ausgebreitet. Ich finde, dass Evangeline Lillys Frisur unfassbar großartig aussieht. Ich bin schon wieder kurz davor, mir die Haare abzuschneiden, nachdem ich das gesehen habe.
Okay.
Sehr inspirierend. Ansonsten finde ich das Ganze wenig inspirierend tatsächlich. Auch das sieht für mich aus wie so ein ganz typischer Film. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, am Anfang dachte ich, ach, was für eine spannende Idee, hier sozusagen einen geläuterten Mann zu zeigen, der seiner Freundin aufgrund ihrer Krankheit das bestmögliche Ja geben möchte. Und dann 10 Sekunden später schon Verwicklung in so Crime-Stuff.
Hey, if you're in it, you're in it.
Ja, aber das ist
hard to get out. Weißt du das denn nicht?
Klar, es ist hard to get out, aber ich dachte, man kriegt hier vielleicht einen angenehm, coolen, interessanten Beziehungsfilm zu sehen, aber stattdessen kriegt man halt was anderes.
Ja.
Ja, deswegen, well.
Well, am 8. Oktober könnt ihr euch digital on demand natürlich davon überzeugen, ob Julia Rechte hat oder nicht.
Ja, und nein.
Ob das Ganze noch mehr zu bieten hat.
Hast du, ist der Trailer für dich zur Kategorie interessant? Ich freue mich drauf.
Ja, ich habe Bock, Jason Sudeikis mal in einer anderen Rolle zu sehen.
Okay.
Warum nicht? Shea Wigger mag ich, Mike Colter mag ich.
Jo, gut. Well.
Cool. Why not give it a watch?
Why not give it a watch? Das kann man über den nächsten Film, über den wir sprechen, werden jetzt gar nicht so genau sagen, weil es ist halt ein...
Du weißt schon alles aus der Hand.
Wir werden nicht drum rumkommen. Also, ja, oder eben aus... Anhand, also,
was ganz ist passiert? Selbst,
Matrix 4 Resurrection. Der Trailer wurde gedroppt.
Ja,
deswegen
ich
machen
muss
wir
sagen,
das hier bei Dropcast natürlich sofort gleich mit euch durch.
Ja, da habe ich auch gleich gedroppt. Ungefähr so, ich glaube, 5 Minuten später, als er rauskam. Und im Vorfeld den Teaser-Trailer, den ich wesentlich krasser fand, und das war eine krasse Promo-Aktion, irgendwie 180.000 Kombinationen gab es davon, weil du konntest halt reingehen in diesen Teaser-Trailer, konntest halt auswählen und dann wurde dir quasi, ich glaube, Bilder aus dem Trailer in gewisser Reihenfolge zusammengeschnitten mit Voice-Over von entweder, ich glaube, Rote Pille war, glaube ich, hier New Morpheus, wie heißt der hier nochmal? Ich komme leider auf seinen Namen nicht. Der hat so einen langen Namen.
Abdullah Karim, nein.
Yatin oder sowas, der zweite?
Ja. Abdullah Karim?
Nee, Karim ist, glaube ich, nicht drin, aber...
Oder eben Neil Patrick Harris.
Genau, in einer blauen Pille, glaube ich, oder umgekehrt. Und jedenfalls war das richtig cool. Und vor allem hat man immer, was halt so ein geiles Gimmick war, wirklich auf der Zeit, wo auf dem Gerät, wo du es geguckt hast, hat er dir die Zeit angesagt. Da sagt er irgendwie sowas von wegen hier. It is 6:50 p.m.
Oh, ich war nah dran. Ja, Abdul Mateen.
Ach so.
Gut, nichts mit Basketball am Hut. Genau, fand ich auch ziemlich gut. Der den Link zu dem Teaser tun wir nochmal in die Show Notes, nehme ich mal an.
Richtig,
ist auch das, die bessere Art und Weise, wieder reinzukommen. Ja, der Trailer. Also wir könnten jetzt, glaube ich, relativ lange darüber sprechen. Müssen wir aber gar nicht. Dazu gibt es ziemlich gute YouTube-Videos, die euch haargenau diesen Trailer auseinandernehmen und alle Easter Eggs zeigen. Ich finde jetzt auch ehrlich gesagt, der Trailer ist gar nicht so, dass man sich das Gefühl hat, man findet es nicht, wenn man da nicht an die Hand genommen wird. Der ist schon ziemlich mit der Keule draufgehauen.
Ja, ich meine, ich finde, er erzählt auch die ganzen Filme gefühlt. Also
auch das.
Die Frage ist auch, warum sehen wir das auch nochmal?
Ich finde auch, es hat was von Star Wars 7. Der gleiche Effekt.
Ja.
Also kann man nochmal machen und wird bestimmt auch nochmal nett.
Also wird es auch
nochmal
not the
origin. Richtig, also ich persönlich finde, dass Keanu Reeves gut gealtert ist und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man mit dem einfach nochmal den gleichen Film drehen will, einfach weil er jetzt noch attraktiver ist. aber auch Trinity sieht nach wie vor ganz attraktiv aus. Ansonsten, finde ich nahezu den...
New Morpheus finde ich auch attraktiv.
Ja, ich fand aber auch Old Morpheus interessanterweise attraktiv. genau, also ich persönlich finde, dass der Film fast genauso aussieht wie Matrix 1 bis 3. In seinen guten wie schlechten Zeiten. Ich habe die 3 Teile vor gar nicht allzu langer Zeit nochmal gesehen für ein Science-Fiction-Projekt. Und habe da gedacht, also der erste Teil ist wirklich, ja, das braucht man jetzt nicht mal sagen, ist ein sensationelles Ding. Der zweite und dritte Teil, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, den zu kritisieren, aber das Schlimmste sind eigentlich die endlos langen Kampfszenen teilweise, die sich in stupider Wiederholung ergehen. oder irgendwelche Highway-Chasing-Scenes, ob sie nun
Hallo, über Wasser oder unter Wasser sind. Wurde ein Highway extra gebaut?
Wow. Ja, ja, gut, ne?
Das war schon krass. Komm, Action-Piece-Set ist technisch, das war das schon krass.
Was mich ein bisschen interessiert, ist, ob die Transition von Lina Wachowski, ob da sozusagen, ob sich dadurch ein bisschen was ändert in der Regie. Also weil zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Sense8 mit Matrix vergleicht, sieht man tatsächlich, finde ich, dass da einfach zum Beispiel ganz anders mit Gender und Sexualität und überhaupt mit Identität umgegangen wird. Obwohl auch da ist Matrix, wenn man das genau untersucht, schon ziemlich sensationell. Ich empfehle dazu die Feminist Frequency Podcast-Folge zum Thema Transition und Matrix. Ja, klar, gucken wir uns das an. Ich glaube, dass wir ein bisschen enttäuscht sein werden.
Ja, also action-technisch glaube ich nicht. Und ich glaube, der Film wird auch bestimmt richtig viel Geld einspielen. Aber werden wir dazu sehen. Und wir kommen zu den Serien-News.
Gut, let's do it.
Und wir reisen ein bisschen in der Vergangenheit zurück. Und zwar in das Jahr 1883. Und das ist nämlich eine Spin-Off-Serie von der Serie Yellowstone, die ich wirklich sehr gemocht habe. Also war wirklich ein sehr cooles Feeling. Was darüber kam mit, ich wollte gerade Kurt Russell sagen, aber wie heißt er denn? Kevin Costner. Kevin Costner in der Hauptrolle, der die Familie Dutton da anführt und da die so eine Ranch haben, wo gewisse Dinge passieren. Also wer da vielleicht natürlich doch mal reingucken möchte in Yellowstone, ich weiß nicht aus dem Kopf gerade, wo es läuft, aber Sky könnte sein, glaube ich, oder Amazon. Amazon, glaube ich, könnte auch sein. Guckt mal da irgendwo, da läuft das irgendwo und ist empfehlenswert auf jeden Fall, die Serie. Okay. Und jetzt gibt es neue Cast-Member, die zu dieser 1863er-Serie dazukommen, und zwar Billy Bob Thornton, und wir haben auch noch weitere Country-Stars da drin, und zwar Faith Hill und Tim McGraw, die Margaret und James Dutton spielen werden, also auch aus dieser Familie wieder. Sam Elliott wird drin sein, den man ja sehr gerne mag wegen seiner tiefen Stimme. Und auf jeden Fall bin ich da echt gespannt, wie es da weitergeht und wie das zusammenhängt auch mit der Yellowstone-Serie. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel verraten, aber gegen Ende Dezember, 19. Dezember, kommt es auf Paramount Plus raus. Wo es in Deutschland ist, kann ich leider nicht sagen. Könnte bestimmt ein bisschen dauern, bis es dann auf Amazon landet. Ich glaube, bei Amazon ist es. Aber ja, jedenfalls geht es, wie gesagt, da um die Zeit in Montana und der große Weg gen Westen, the Frontier, und wie die Familie da sozusagen ihr Leben bewältigt und da versucht, das Promised Land, ne, das versprochene Land daraus zu machen.
Ist eigentlich, wenn du so Faith Hill und Tim McGraw in so Rollen hast, erwartest du fast eher ein Musical.
Country genug, um Country zu spielen.
Yellowstone, was mich interessiert, was mich eigentlich immer interessiert, gerade auch wenn man eine Serie macht aus dieser Zeit der USA, wie kritisch gehen denn die US-AmerikanerInnen mit ihrer eigenen Geschichte um? Ich meine, ne, the Final Frontier ist ja nicht nur, geht ja nicht nur um den Mut und die Pionierarbeit, die weiße Menschen da geleistet haben, sondern es geht auch darum, dass man gleichzeitig im Prinzip die Native American ausgerottet hat.
Also das findet auf jeden Fall in Yellowstone statt. Das ist Thema.
Kritisch auch?
Der eine Charakter ist nämlich zum Beispiel auch verheiratet mit einer und mit einer Native American, und da hast du Probleme auf der einen Seite und Probleme auf der anderen Seite, und das ist eigentlich echt ganz interessant gemacht.
Und dann will ich noch eine Sache sagen. Hier bei der Recherche zitieren wir ja manchmal unsere Quellen. Und ich musste laut auflachen, als ich die Charakterbeschreibung des Charakters gelesen habe, den Sam Elliott spielen wird, den ich euch jetzt noch ganz kurz laut vorlesen werde, bevor wir zur nächsten Serie rüberzugehen, nämlich Sam Elliott, Shear Brennan. A tough as nails, handsome cowboy with immense sadness in his past. So funny. Hier ist wirklich, da weiß man schon, was kommt.
Da weiß man schon, was kommt. Da weißt du, was du kriegst. So ist es. Und wir wissen auch wahrscheinlich, was wir in der nächsten Serie kriegen werden. Und zwar nennt die sich Swagger. Und das ist eine Basketball-Serie. Also right up my alley. Die von, inspired ist durch Kevin Durant, der NBA-Star, der New Jersey Nets, habe ich gesagt, das heißt ja Brooklyn Nets. Und die kommt nächsten Monat raus schon auf Apple TV Plus. Und hat 10 Episoden. Und die ersten 3 darf man am 29. Oktober dann schon bewundern. Und ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, aus meiner, also meiner Sicht. Und auch die Leute, die dran sind, wie Brian Grazer oder Reggie Rock Bythewood, der als Showrunner, Writer und Director dient, da bin ich echt interessiert, weil das zeigt halt nicht nur die glamorous Welt, sondern wo die wirklich herkommen und auch in der heutigen Zeit, wo das halt noch eine Rolle spielt, wo du herkommst und super Talent haben musst, um rauszukommen und so weiter und so fort. Und es zeigt halt die Relationships mit den Coaches, Familie und natürlich auch die Inspiration der Umgebung halt, ne? Also der, auch der Gesellschaft, die diese Spieler durchmachen mussten, vor allen Dingen halt, ne? Basierend jetzt auf Kevin Durants Perspektive. Und es wird, wie gesagt, nicht nur Basketball gezeigt, sondern natürlich auch die ganzen Sachen abseits des Feldes. Und das ist schon mal important.
From Zero to Hero, um es mal mit einem Disney-Lied zu sagen.
Okay, das ist dein Comment dazu. Ist auf jeden Fall Julia approved, ich merke schon.
Naja, ich weiß nicht, ich mag so Familiengeschichten ja ganz gerne, wenn es gut gemacht ist. Ich schaue mir mal die erste Folge an und dann entscheide ich.
Okay, fair enough. Ja, guckst du das nächste auch?
Da musst du mich ein bisschen durchführen. Ich habe verstanden, dass es um eine berühmte Mäuseserie geht. Nämlich,
kennst du nicht Nim?
Natürlich kenne ich Nim.
Oh, na, siehst du?
Man erinnert sich sofort an die Mäusedame mit dem roten Umhang. So. Mhm. Nämlich Miss Thursby. Was ich aber noch nicht verstanden habe, ist es in der Produktion schon, ist es noch im Gespräch, werden wir hier Mäuse bekommen, animiert als Zeichentrick, werden wir es für Erwachsene oder fürs Kinderkind? So viele offene Fragen über den neuen Mäusefilm.
Ja, ist noch den wirklich Anfangs-Stages der Produktion. Es wurden wieder Skripte schon geschrieben für diese Serie und es soll mehr für Erwachsene sein als für Kinder. Und ich denke auch, dass es animiert sein soll, aber bin ich mir natürlich nicht sicher. Also es wird, glaube ich, in irgendeiner Form animiert sein, weil ich meine, die werden jetzt keine echten Mäuse, Ratten trainieren oder was auch immer, um
das zu spielen. Oh, that would be so fun, by the way.
Mit Kostümen, aber ich glaube, das wird ein bisschen kompliziert. Aber ja, also ich fand den Film damals wirklich sehr schön, die Adaption, die man da sehen kann. Und
Es ist ein bisschen verrückt, wir sind so ein bisschen die Mäusefilm-Generation. Ne? Wir haben das, wir haben Fievel, wir haben Bianca und Bernhard, Basil, also da ist irgendwie ganz schön viel
Chipmunks.
Los. Chip, das sind ja keine Mäuse.
Ja, aber you know.
Aber sind Mäuse, genau, sind Mäuse dabei.
Ratatouille.
Tschüss.
Ratatouille.
Aber das ist ja schon nach uns, oder? Ist das noch unsere Generation, Ratatouille?
Naja, doch
ein bisschen. On the edge. Ja, auf alle Fälle, sozusagen, was die Kinder von heute so haben mit Lamas und Faultieren und Einhörnern, waren bei uns Mäuse. Diddle? Die Diddle-Maus?
Diddle-Maus, Alter. Okay, das ging hart an mir vorbei, auf jeden Fall.
Ja, ist wahrscheinlich ein bisschen was für Mädchen eher gewesen.
Naja, das war mir leider zu ein bisschen zu cringe. Zu cringe, wie diese Kinder heutzutage sagen.
Hat an mir vorbeigehen werden unsere nächsten News, nämlich mit was.
Erzähl doch mal davon bitte, aber
warum? Nein, ich habe tatsächlich das einfach übersprungen, Tom, bei der Vorbereitung. Ich nur gelesen. So Netflix released a new horror. Und ich dachte, okay, Tom soll das mal erzählen. Der hat da bestimmt Vorstellungen drüber.
Ja, Midnight Mass ist die neue Horrorserie von Mike Flanagan, den wir von Haunting of Hill aus kennen. Das gibt es ja auf Netflix auch zu sehen und so wird es auch diesen Film auf Netflix zu sehen geben. Und zwar am 24. September weltweit. Der Trailer ist auf jeden Fall ein bisschen spooky. Ich glaube, wer so ein bisschen vor allen Dingen auf so diesen, sag ich mal, ich will es nicht christlichen Horror nennen, aber wer sowas mag,
Christliche halt, Horror ist, glaube ich, ein richtiges Genre, ne?
Ich glaube, es gibt es auch, aber ich würde es, glaube ich, nicht unbedingt so titulieren. Ich glaube, es eine gehört zum anderen, aber vielleicht schon. I don't know. I'm just gonna say Horror hier. Horror. Und ja, und da gibt es einen jungen Mann, gespielt von Zach Guilford, der da aufwächst dann in einer Stadt und angeblich hat er eine Frau überfahren und die ist gestorben. Jetzt ist natürlich in ihm selber, ist er natürlich grief-struck. Und tormentet sich ein wenig selber und dann kommt nämlich ein Priester in die Stadt auf dieser, also das ist so eine Art Insel, so eine isolierte Insel, sogar nicht nur Stadt, aber
of
isolierte
course. Insel. Of course it is.
Natürlich. Und der wird gespielt von Hamish Linklater und der da wird der Glaube getestet. Und das ist natürlich evil. Evil, pure evil. Mm. Auf jeden Fall ist da irgendwas, läuft da was falsch und das muss herausgefunden werden. Und das fand ich
so viele Dinge, die ich nicht mag. Priester, Horror, Autofahrer, alles in einer Serie. Ja. Oh Mann. Ey.
Dann geht's ab. Modde. Und die ganze Community da auf dieser Insel, die drehen alle ein bisschen am Rad und dann supernatural stuff is going on.
OMG.
So ist es. Ja. Genau what you want to hear.
Richtig. Also, am 24. September auf Netflix, Midnight Mass, wen es interessiert, der solle das schauen. Viel Spaß dabei. Und zum Abschluss bringen wir euch wie immer natürlich einige Headlines mit. Das heißt, wir schießen jetzt aus der Hüfte einige News, nur kurz und knackig zum Beispiel, dass der Voicecast von Krapopolis veröffentlicht wurde, der neuen Serie von Rick and Morty und Community-Macher Dan Harmon. Und mit dabei sind zum Beispiel Hannah Weddingham aus Ted Lasso, Richard Ayoade aus der IT-Crowd und Matt Berry aus What We Do in the Shadows. Das heißt schon alleine, die sind sozusagen die drei Hauptfiguren. Hells yes. Und ich glaube, wir haben euch schon über Krapopolis erzählt. Ja, es ist eine animierte Serie über die griechische Mythologie, die Götter, HeldInnen und so weiter und so fort. Ja, it's going to be Wein. Funny, I guess, right?
Komm, schenk mir ein.
Yes, 2022, wir müssen uns noch etwas gedulden, bevor wir hier diesen mythischen Unsinn erleben dürfen.
So ist es. So ist es. Auf jeden Fall, ich habe Bock drauf. Wie gesagt, ich stehe groß auf Greek Mythology, aber mehr dazu another time.
Wenn Greek Mythology meets Pipi Kaka Humor, yay.
Yeah, yeah, yeah. So, dann geht's weiter mit The Equalizer Season 2. Ich muss ja sagen, wir haben ja damals drüber gesprochen und ich fand wirklich, die erste Staffel war gut, war ein bisschen so, hier, help the community, revenge, nicht revenge, darf ich es nicht nennen, aber ich helfe denen ich geholfen werden kann, was The Equalizer halt macht. Und Queen Latifah war eigentlich ganz cute. Ich hab's, also es ist eine gute Serie, die man so mal so ein bisschen nebenbei gucken kann. Und zweite Staffel kommt auch, check den Trailer aus, wie es weitergeht, war ganz cool. So.
Trailer gibt es auch für Superman Animated Movie, Justice League und du als Schlagworte genannt. Superman.
Injustice heißt die Comicbook-Serie, die ungefähr 4 Staffeln oder so, glaube ich, oder 4 Comicbook-Staffeln beinhaltet. Und die sind alle sehr großartig. Ich habe es sehr gemocht, diese Comics zu lesen. Es war auf jeden Fall ein anderer Take und das war
genau, der andere Take, verrate ich jetzt auch nicht so viel. Superman goes mad, weil der Joker ihn dazu bringt, Lois Lane und ihr ungeborenes Baby zu töten.
Ja, und dann ergibt sich Fraktionen, ist also eine Art Civil War entsteht.
Richtig. Und, ja. Ich habe immer das Gefühl, also man würde mich mal interessieren, wie die Zeitlinien sind, weil man immer das Gefühl, dass DC so ein bisschen so der Abgucker ist. Aber es stimmt bestimmt nicht, weil das alles so gleichzeitig abläuft, theoretisch in den Comics. Aber sie fühlt sich immer so an, als ob der beim Nachbarn geschmult hätte.
Ja, manchmal, Thanos ist ja auch abgeguckt von DC, weil Darkseid war früher da und so ist das manchmal. Mal gucken die, mal gucken die.
Richtig, aber man hat halt immer das Gefühl, dass eines Original das andere abklatscht. Ist leider nach wie vor so, finde ich.
Ja, gut. So ist es. Gut, aber die Animated DC-Filme sind wirklich ganz cool und anders und das würde ich da nicht unbedingt reinwerfen. Aber guckt euch an, es lohnt sich, weil die Comics waren großartig. So, dann geht's weiter mit dem Remake für Star Wars The Knights of the Old Republic von 2003. Mein Lieblingscomputerspiel ever of all ever. Time. Ja, ever, ever, forever, ever. Ich hab's schon gespielt. Ich hab's auf dem PC mehrfach durchgespielt. Ich hab's auf dem Telefon mehrfach durchgespielt. Auf sonstigen Geräten, weil es gibt's natürlich für alle. Und ja, das ist sehr, sehr genial. I'm loving it. Ich freue mich, dass es ein Remake gibt und dass, sag ich mal, die Grafik da ein bisschen aufgemöbelt wird. Der Trailer in den Shownotes sieht unglaublich gut aus. Für die PS5 und den PC kommt's raus. Ein Must-Play.
Okay, dann gibt es einen Trailer für die Tony Soprano Spin-Off-Serie Many Saints of Newark für Fans von
den Sopranos. Was ist eine Serie?
Oh, ja, ist ein Film, du hast völlig recht. Genau, also der Trailer sieht aus wie ein Mafia-Film. So. Yep. Und ich glaube, das ist halt ein richtiges Schmankerl für alle, die Sopranos gut finden, weil wir hier einen Teenager Tony Soprano erleben.
Und das ist auch sein Sohn, ne?
Das sieht man auch sofort. Ja, ne? Wunderbar. Ja, also man sieht das sehr. Ja, ne? Ich habe Sopranos leider nie geschaut und habe das ungute Gefühl, dass es jetzt dafür zu spät ist. Das ist, glaube ich. Ich mag das jetzt nicht. Ich möchte jetzt keine zehnstaffelige Serie über Sopranos angucken. Nö. Life is too short.
Ja, genau. Ich gucke lieber nochmal einen Rewatch von irgendeinem blöden Kackfilm oder gucke mir Amazon Primes Cinderella an und dann.
Ja, aber erstens, anderthalb Stunden Musikfilm anzugucken an einem Abend, wo es dir richtig schlecht geht, ist was anderes, als sich 600 Stunden Mafia-Content reinzuziehen. Das ist schon noch ein
Unterschied. But it's worth your time.
600 Stunden.
Das sind nicht 600 Stunden, what are you talking about?
Weiß ich nicht. Ist jetzt ist eine fiktive Zahl, wird aber trotzdem ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann würde ich lieber nochmal This Is Us anfangen. Das habe ich nämlich auch bis heute noch nie geschaut.
Oh, Schande. Dann musst du aber noch Parenthood vorher gucken.
Na, Parenthood habe ich ja immerhin die ersten zwei Staffeln geschaut.
Ja, immerhin etwas. Naja, dann bitte, was haben wir noch im Angebot?
Dann haben wir noch was angeguckt, wo ich ein bisschen irritiert war, dass es nur bei uns in den Headlines erscheint, weil darüber gesprochen haben wir noch nie.
Doch, haben wir schon mehrfach.
Ach, da war jemand dabei.
Warst du wahrscheinlich wieder nicht dabei, genau. Aber
jedenfalls gibt es einen Teaser-Trailer für Don't Look Up. Wer sehen möchte, wie Leonardo DiCaprio eine Panic-Attack hat, der schaue sich diesen Teaser-Trailer an. Es geht darin darum, dass ein Asteroid, ein Komet, eins von beiden, ein Flugobjekt die Erde treffen wird und das natürlich wie immer die Auslöschung unserer Spezies bedeuten könnte. Und Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio spielen zwei WissenschaftlerInnen, die hier diese ungute Nachricht überbringen und nicht gehört werden. Also quasi ein witziger Katastrophenfilm mit wahnsinnig Dark viel Starbesetzung. Richtig, also Jonah Hill ist mit dabei, Meryl Streep ist mit dabei.
Die so eine Trump-Charakter spielt, richtig lustig.
Ja, also da ist richtig viel los im Trailer. Das wird, glaube ich, total okay, guter Watch.
Okay, ein guter Watch. Das ist, ja, ich würde sagen. Also, ich gebe so 6,5 Punkte von 10.
Solide, du hörst ja, ich glaube, der Trailer sieht aus wie solide werden, Unterhaltung. Nee, ich glaube, der geht ein bisschen vorbei an krass. Ich glaube, der traut sich nicht.
Wow. Ja, ich glaube schon. Ich meine, allein der Cast alleine schon. Hallo? Okay, wir werden sehen.
Mach weiter.
Ja, Adam Story 2 Trailer, guckt euch an.
Ja.
Okay, next news. Rick and Morty. Und zwar gibt es eine Rick and Morty News, weil wir vorhin bei Dan Harmon schon waren. Da gibt es jetzt nämlich einen Live-Trailer mit Christopher Lloyd in der Hauptrolle. Ich habe leider den Morty-Charakter vergessen, wer den spielt. Und das ist Teil der neuen Staffel wohl, weil jetzt wohl Rick and Morty die gehen ja immer in verschiedene Multiverses hier. Und da gehen sie anscheinend eins wo rein, wo es Live-Action ist. Und da wird es gespielt von Christopher Lloyd und der anderen Person, die man auf jeden Fall kennt. Und ich finde, es sieht super passend aus. Haben mich sehr unterhalten gefühlt.
So, what to watch? Es ist soweit, ich habe On the Verge geschaut mit Julie Delpy und finde es tatsächlich recht unterhaltsam zum einen und zum anderen irgendwie eine ganz interessante Perspektive auf Mittelalterfrauen. Ja, es haut einen nicht vom Hocker, finde ich.
Ja, okay.
Aber es lässt mich jetzt auch nicht unberührt. Und ansonsten habe ich gar nicht so viel Zeit mit neuen Dingen verbracht, sondern
ich musste gerade kurz überlegen, als du gesagt hast, mit Mittelalterfrauen.
Mittelalterfrauen, ja. Sondern habe mir stattdessen einen neuen Streamingdienst zugelegt. Und zwar habe ich mir einen Mubi-Account zugelegt, um den mal ein bisschen auszutesten und war gestern völlig geflasht und gefangen von den Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Mubi ist der Streamingdienst für Arthouse-Kino und so weiter und so fort. Und ich habe dann gestern auch geschaut Shiva Baby, der mich echt fertig gemacht hat als Film.
Ja, war krass, ne?
Schlimm. Ja. Ganz schlimm, finde ich. Also ganz schlimm. Ich bin froh, dass Frank nicht dabei war. Der wäre auch wahnsinnig geworden bei dem Film. Und dann habe ich geschaut von Agnes Wader.
Ist das aber krass? Ist das krass positiv oder negativ? Weißt du noch nicht.
Es ist weder noch, es ist einfach nur krass. Habe ich geschaut von Agnes Wader, Die Sammler und die Sammlerin, also der berühmteste französische Dokumentarfilm, könnte man ja eigentlich sagen. Mhm. Und von Michael Haneke, Hidden oder Caché, wie er französisch heißt, mit Gilles Binoche und Daniel Auteuil. Und fand es auch richtig krass.
Hast du mal ein Weinglas gehabt, ne?
Ja,
du hast einen Schal gehabt und ein Baguette.
Das ist so krass, also Haneke, ne? Also wirklich, das ist auch. Ich habe mich mehrfach so erschreckt wegen Schnitt. Warum sitzt da so gemütlich, isst ein Eis?
Oh shit, Schnitt. So, hast du noch irgendwas zu empfehlen? Oder
nee, war's das für dich? Ich empfehle hiermit, ladet euch das mal runter, gibt ein 7-Tage-Probe-Abo und let's get festival-wild. Ist allerhand möglich. Und ich finde, das Coole ist auch, dass die Plattform ein Jahr das... Ist so geil, ich tue jetzt hier so, als ob Mubi voll das neue Ding wäre. Gibt es halt schon ewig. So. Ich habe es einfach noch nicht benutzt.
Was?
Es gibt aber jeden Tag einen Film des Tages, was für alle da draußen, die immer so unter permanenter, ich weiß nicht, was wir gucken sollen.
Ja, aber das ist ja anscheinend, guck mal, auch so eine Plattform, wo man nicht einfach mal abends nach Hause kommen kann und was gucken kann.
Genau, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass die Leute ja sowieso immer sowas sagen wie, ich bin so müde, ich war so erschöpft, ich wollte mich einfach nur unterhalten lassen und dann gucken die halt irgendeinen Mist, anstatt sich wirklich unterhalten zu lassen.
Aber verständlich, aber dann braucht man
und ja trotzdem... Und zum Beispiel einen Michael-Haneke-Film zu schauen, dann nicht ordentlich schlafen zu können.
Warum nicht einfach mal das Weiße Band gucken zum Feierabend?
Richtig.
Nach einem 10-Stunden-Tag.
Plötzlich rückt sich deine ganze Welt in Perspektive und das, was du auf Arbeit erlebt hast, ist gar nicht mehr so schlimm.
Okay, na gut, aus der Perspektive, das stimmt natürlich.
Weißt du, du gehst raus in die Küche und denkst dir so, ach, dass ich hier seit Jahren, Tagen nicht aufgeräumt habe, gar nicht so schlimm verglichen damit.
Hast du denn heute schon aufgeräumt? Musst du noch machen, ja?
Eine Seite der Küche habe ich schon aufgeräumt. Okay. Ich bin ja so einer von diesen Aufräumenden, die immer so in Zonen denkt. Zone 1, 2, 3 und 4. Und ich nehme mir immer vor, alle Zonen zu machen und schaffe dann meistens anderthalb.
Okay, meine Empfehlung für diese Woche sind im Kino, kann man sehen, ein nasser Hund, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Stillwater mit Matt Damon, der neue Film. Beckenrand-Sheriff.
What?
Ich habe vieles gehört, dass er ziemlich lustig sein soll, deswegen empfehle ich
ihn.
Ich
habe ihn selber nicht gesehen. Ich gehe jedes Mal an dem Plakat vorbei und denke mir so, das muss der dümmste Film aller Zeiten sein. Das sieht aus wie das Wedding Crime Theater. Deutsches Sketche-Humor.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Trailer war ganz okay. Ich habe Positives von mehreren Leuten gehört, die ich mag. Und deswegen würde ich dem Film sogar eine Chance geben. Aber ich war auch so ein bisschen, deutscher Film. Ich bin auch nicht zu
Pressburg. Ich liebe ja deutsche Filme. Ich finde nur einfach, dass das Plakat so dumm, also wirklich duselig aussieht.
Ja. Und zu empfehlen dann noch natürlich Notes of Berlin, der auch sehr, sehr gut sein soll. Deswegen, die zwei habe ich selber nicht gesehen.
Empfiehlst du hier Filme, die du gar nicht gesehen hast?
Ja,
das ist
genau.
Sehr intensiv.
Ich
kann auch noch sagen, in den nächsten zwei Wochen beginnen lauter Lieblingsserien
von in den nächsten zwei Wochen. Ja, gut. Ich rede ja von Sachen, die angelaufen sind.
Ja.
Das ist ja der Unterschied hier, sonst kann ich auch natürlich vorausschauen sagen.
Ja.
Aber darfst du erst nächstes Mal sagen, die Sachen, die in zwei Wochen kommen?
Na, weißt du doch sowieso schon.
Ja, weiß ich auch. So. Jedenfalls ein nasser. Ah, nee, genau, und das war alles, was im Kino ist gerade. Und Home habe ich zu empfehlen. Kate, der Actionfilm, super, war richtig nice. Und Prey, der deutsche Horrorfilm, beide auf Netflix zu sehen. Und dann natürlich nicht vergessen: Money Heist, das Haus des Geldes, Part.
Staffel.
Ja, der erste Teil der finalen Staffel.
So, erzähl mir noch ganz kurz über Kate, erzähl mir mal ein bisschen mehr. Soll ich gucken?
Nee, ist nichts für dich.
Okay. Oh, das liebe ich, ne? Also mehr brauche ich gar nicht im Leben. Ja. So, ein nasser Hund.
Ein nasser Hund, da würde ich gerne noch was sagen. Genau, und zwar, ich war bei der Premiere von dem Film am Montag, war das, im Wedding. Im Alhambra.
Wedding.
Im wilden Wedding. Weil der Film natürlich auch im Wedding spielte, haben sie natürlich auch dieses Kino ausgewählt. Und Dohan Kabadai, ein ehemaliger Schiff von uns beiden, ist am Start. Wir hatten auch am Mittwoch, wer das nochmal nachgucken möchte, ein einstündiges Interview mit drei der Darsteller aus dem Film und das war wirklich sehr interessant und da kamen auch noch ein paar neue Ansätze raus, beziehungsweise nicht Ansätze, aber neue Stories und Ideen den Film oder beziehungsweise aus Perspektiven, aus denen man den Film gucken kann und das kam, glaube ich, gut an. Die Fans hatten auch Spaß, sofern ich das sehen konnte in den Kommentaren und habe auch noch mal Feedback bekommen, sogar von ehemaligen Schülern, von Schülern jetzt, also unsere jetzigen Schüler, die haben auch gesagt, oh, voll cool und so und das war für mich ein wirklich gelungener Film. Ensemble-technisch war es sehr großartig, weil wirklich alle Schauspieler waren durchweg sehr gut. Und für mich ist nur storytechnisch der Film ein bisschen problematisch. Glaube ich, ungefähr so bei zwei Drittel, drei Viertel des Filmes, da denkt man so, the fuck, where is this coming from? So, ein paar wilde Abdriftungen, die ich hätte definitiv anders gemacht, beziehungsweise zu krasse Sprünge, wo man nicht genau weiß, wo die Motivation der Charaktere herkommt. Und das ist ein bisschen problematisch.
Schem und Dramaturgie, wa?
Da habe ich auch gedacht, vor allem, weil der nette Damir Lukiewicz heißt er, glaube ich, der Regisseur, der eigentlich auch vor allem aus dem Theater kommt und so. Der müsste eigentlich wissen, wie man das ordentlich macht. Aber anscheinend nicht. Wie gesagt, willst du mal vielleicht mal auch mit dem Regisseur ein genaues Gespräch geben? Und ich habe auch gehört übrigens, das könnte auch für dich interessant sein, weil der Hauptcast möchte in die Schulen, möchte da ein bisschen auch, sag ich mal, dass dieser Film unterstützungstechnisch da ein bisschen also im Lehren da helfen kann. Und natürlich auch, sie planen auch gerade eine Theaterversion von dem Ganzen.
Cool.
Mit Dohan würde vorbeikommen, hat er gesagt. Er wäre sofort dabei, ich muss nur klären.
Das wäre doch mal was, das könnten wir eigentlich mal mit dem SPB arrangieren, dass man auch, vielleicht kann man auch ein Screening irgendwie machen, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nicht, ne? Im Freizeitbereich.
Ich glaube nicht. Aber wir könnten das trotzdem
zumindest
könntest du theatertechnisch da
haben. Oder man könnte das tatsächlich so ein bisschen, ja gut, jetzt witzig, ne? Eieiei. Habe ich gleich angefangen zu denken, Thomas, mich übelst abgelenkt. War ich schon im privaten Modus und gar nicht mehr im Podcast-Modus gerade. Okay. Jedenfalls nochmal, ich bin stolz wie Bolle. Jedes Mal, wenn ich auch nur einen Still aus diesem Film sehe, denke ich mir nur so, wow, ich kenne Dohan. ist wirklich intensiv. Auch wie er gerade irgendwie in Interviews umgeht und wow, einfach nur total toll, dass wir diesen jungen Mann begleiten durften.
Hast du die ganzen RBB-Sachen gesehen, die richtigen Interviews? Oder hast du nur die gelesenen Sachen?
Ausschnitte. Ich habe hab viel auf seinem Instagram verfolgt und dachte mir nur so, cool. Also wirklich toll. Cool, dass es sozusagen, dass wir so eine Tangente im Leben von Dohan sind.
Waren. Ja.
Du sind, wir, ich war. Also wirklich cool. Freue ich mich total drüber, dass da gerade so viele Träume für ihn in Erfüllung gehen. Also ich bin da super. Ganz...
Yay. Deswegen, geht ins Kino, Leute, das hilft dem Film natürlich, weil deutsche, kleinere Filme haben es natürlich immer ein bisschen schwerer, aber es lohnt sich da reinzugehen, trotz meiner Kritik am Ende, das macht den Film nicht unbedingt schlechter. Es lohnt sich einfach, die Leute zu sehen, wie sie schauspielen und es wird auch ein cooles Berlin gezeigt.
Und wie gesagt, ich finde, na, also gerade für unsere Spandauer Kids, dream big. Man kann hier kann echt was werden, auch wenn man von der HBO kommt.
Ein Schüler geht nicht und sagt, Lutte, ich möchte jetzt auch Schauspieler werden, wie Dohan.
Ja, super, go ahead.
Yep. So ist es. Gut, dann kommen wir mal zu unserer Review der Woche. Nach dem
Shang-Chi and the Ten Rings.
Genau, zu Shang-Chi gab es natürlich eine ganze Menge cooler Artwork, die wir müssen nebenbei zeigen werden. Und,
kleine Dia-Show vorbereitet hast du.
Eine kleine Dia-Show vorbereitet habe, weil natürlich von der Poster-Posse, mit der ich zusammenarbeite, die haben wirklich coole Sachen gemacht für Shang-Chi. Und da kommen jetzt auch mal die Tage nochmal weitere Sachen raus. Also check das auch nochmal aus, auf Twitter immer zu sehen auf jeden Fall. Disney postet das auch mal großartig. Und ja, Leute wissen gar nicht, wer die Künstler dahinter sind und so weiter und so fort. Deswegen support the artists.
Richtig.
Ja, jedenfalls, Shang-Chi, erzähl doch mal, worum es geht, Julia.
Shang-Chi ist der neue Marvel Standalone, die Origin Story von...
Nummer 25.
Oh, ein Viertel von etwas. genau, die Origin Story von Shang-Chi, dessen Vater vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren die legendären 10 Ringe erworben hat. Mysteriös bleibt das, wie er die bekommen hat, genau, ist nicht ganz klar.
Und, Eternals.
ja, das ist... Genau, und wir erleben sozusagen erst diese Geschichte des Vaters, die ersten 15 Minuten, und switchen dann nach in ein modernes San Francisco, um Shang-Chi und seiner besten Freundin Katie bei ihrem Tagjob zuzugucken, nämlich als Valets.
Gibt es da Deutsche?
Es gibt es in Deutschland, gibt
Einparkmenschen.
und dann nimmt der Film plötzlich seinen Lauf.
Wieso gibt es das eigentlich in Deutschland?
Das gibt es bestimmt für reiche Leute, Tom.
Aber man sieht das ja auch nicht so. Im Hotel ist es ja auch nicht so, weißt du? Das ist so ein typisches Hotel-Ding auch.
Ich glaube, dass der Deutsche einfach nicht so gerne sein Auto abgibt. Einpacken kann ich selber, wa? Dafür gebe ich kein Geld aus. mal davon abgesehen, nimmt dann plötzlich der Film Fahrt auf, als Sean seine geheime Kung-Fu-Power, die hier nicht Kung-Fu ist, sondern Wushu?
Wuja.
Die Martial Arts Form, die ihr vielleicht aus Filmen wie Hero kennt, dieses fliegende Martial Arts Dings.
House of Flying Daggers, richtig. Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Offenbart und man dadurch irgendwie diese ganze Familiengeschichte losgetreten wird. Will jetzt gar nicht so viel über den Inhalt erzählen, außer dass es halt es geht hier nicht nur um Shang-Chi, sondern um die gesamte Familie. Und Wir erleben also seinen Vater, wir erleben seine Mutter und wir erleben seine Schwester. Und das fand ich einen ganz, ganz spannenden und interessanten Ansatz. Ich weiß, dass dir das nicht so gut gefallen hat, dass der Film so aufgliedert. Ich persönlich fand, das war ein Mehrwert für den Film.
Das ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass mir das nicht gefallen hat. Das würde ich damit gar nicht sagen. Aber ich finde, das ist dem Titelcharakter nicht gerecht gegenüber. Weil du hast, finde ich, das ist mein Kritikpunkt hier. Deswegen gut, dass ich noch nicht mal sagen durfte, was ich gut finde. Aber, aber mein Kritikpunkt ist, wie gesagt, dass andere Marvel-Filme im Vergleich dazu, dass sie das ganz anders gemacht haben. Ich meine, wir hatten auch mit Black Panther zum Beispiel einen guten Film, der sich wirklich auf T'Challa konzentriert hat.
Genau, aber mit Black Widow, der letztens dann noch mal funktioniert, genauso, finde ich.
Wie jetzt, meinst du?
Wie Shang-Chi. Du hast halt auch Hauptcharaktere, die so ein bisschen von all ihren Zeiten
gespielt werden. Fand ich auch problematisch. Ja. So. Und das ist halt, also ich finde es halt nicht im Sinne von, dass das an die Wand gespielt wird, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir eher darum, dass ich was über den Charakter erfahren möchte. Klar gehört seine Familie auch dazu, aber wenn ich mehr über die Familie oder beziehungsweise über ein großes, ganzes Bild bekomme, sozusagen, warum heißt der Film denn Shang-Chi erstens? Und zweitens,
wie soll er sein Name heißen? Shang-Chi and his family?
Dann nennst du doch nur The Ten Rings oder was auch immer.
Ja, also pass auf.
Dann hättest du nur The Legend of the Ten Rings heißen
können. Darf ich schon reingrätschen?
Bitte, willst du Kritiken wir schon hier, oder?
Sort of. So, ich bin
weil nämlich, ich hätte noch mal vorgefragt, was hat dir denn gut gefallen?
Nee, dann bleibe ich nicht. Ich will nicht genau da bleiben, wo du bist gerade. Dass der Hauptcharakter dadurch so ein bisschen unterbelichtet bleibt, was ich nämlich gar nicht finde, weil ich persönlich finde nämlich, dass du diese anderen, diese vielen Figuren hast, die zu seiner Familie gehören, das fächert ihn auf wie ein Kaleidoskop, weil sie jeweils einen bestimmten Aspekt von ihm beleuchten. Du hast halt seinen Vater, der so die eigene, das hat er ja auch, dieses etwas dunklere, kraftvolle, kampfmaschinige. Du hast die Schwester, die finde ich, dass dieses Trauma ganz gut repräsentiert, dieses Verlorensein in der Welt, nicht wissen, wo man hingehört, so ein Identitätsproblem. Und dann hast du die Mutter, die irgendwie zeigt, dieses gutherzige, freundliche, beschützende. Also das finde ich ganz spannend. Und wenn du sozusagen die drei anderen Familienfiguren zusammenpackst, dann bekommst du ein sehr kompaktes Bild davon, wer Shang-Chi ist. Und nebenbei läuft das auch noch.
Und, genau, aber das ist ja die Darstellung dann. Die Darstellung genau,
muss doch und außerdem anders sein. Machen sie etwas, was ich sonst immer bei Filmen kritisiere. Nämlich, wenn ich sage ja immer, okay, warum, wenn man modern sein möchte, warum erzählt man nicht mehr Frauengeschichten? Dadurch bringen sie halt ganz nonchalant tatsächlich Frauengeschichten auch in den Vordergrund. Und das ist ja etwas, was sie hier zumindest positiv feministisch hervorheben, nämlich dass Frauen keinen Platz haben in dieser Kampfwelt und wie sich das auswirken kann, wenn man aber einen Platz haben möchte, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist egal. Klar ist das auch weichgespülter Feminismus, ne? Aber macht Platz. Und ihnen gelingt zum Beispiel in diesem Film hervorragend, der Bechdel-Test umzusetzen, auf eine sehr wenig angestrengte Art und Weise. Und das mochte ich ganz gerne. Und das gelingt eben nur, weil du ein bisschen Scheinwerferlicht von der Hauptfigur wegnimmst und auch alle anderen Figuren anstrahlst.
Ja, wie gesagt, ich verstehe auch, was du sagst, aber für mich ist es dass sie es eigentlich anders hätten auf der Leinwand lösen sollen.
Ja, weiß nicht, hast du jetzt aber dann sozusagen, der Endpunkt deiner Kritik wäre ja, nach dem Film weiß man nicht, wer Shang-Chi ist, was ihn ausmacht, was seine Core Values sind. Und ich finde, das weiß man.
Seine Motivation ist, finde ich, relativ schwammig, warum er
das macht. Ja gut, aber kommt dazu. Seine Motivation ist doch ganz eindeutig. Er übernimmt erst, weil er Angst um seine Schwester hat. Also Familie ist natürlich wie immer sein Core Value, so surprise.
Genau, aber warum, warum versucht er sich da überhaupt denn quasi einzumischen in diesen ganzen Konflikt? Also wer könnte seine Schwester einfach per Anruf benachrichtigen? Er könnte sonst was machen.
Weil er weiß, wie gefährlich sein Vater ist. Und weil er nicht weiß, wie gefährlich seine Schwester ist. Das weiß er zu dem Zeitpunkt noch nicht.
Ja, genau. Aber weil er anscheinend sich 10 Jahre lang nicht um seine Schwester gekümmert hat, was ja eigentlich noch schlimmer ist.
Genau, weil er vor der eigenen Vergangenheit wegläuft. Und plötzlich weiß er so, aha, die ist in krasser Gefahr, jetzt muss ich mich aber kümmern. Das ist doch so, das kennt man doch einfach, dieses die eigenen Trauma verdrängen und dadurch, und erst in extremen Situationen sich darum kümmern, dass man sich weiterentwickelt. Fand ich jetzt gar nicht unmotiviert, im Gegenteil. Da finde ich die Vaterfigur, die von Tony Leung gespielt wird, extrem viel unmotivierter. Also das ist zum Beispiel Wir bleiben mal bei Kritikpunkten, als ob wir den Film nicht gemocht hätten. Ich persönlich fand, eine der wenigen Dinge, die mich tatsächlich in diesem Film gestört haben, ist die Motivation der Vaterfigur. Also, dass man halt irgendwie so 1000 Jahre lang, also ewig leben, um immer fortwährend destruktiv zu sein. Was ist denn da der Spaß? Und dann aber sozusagen bessern zu können, wenn man eine Frau trifft. Wo ich auch immer denke, so, I don't like this kind of Motivation. Und dann aber auch gleich sozusagen alles, was man besser geworden ist durch die Frau, wieder zu verlieren, wenn die Frau nicht mehr da ist. Und das, ja.
Naja, aber das ist ja dann, ich meine, das ist ja eine psychologische Komponente. Also.
Ja, aber das war so. War so richtig schnarchig, finde ich. Also das ist, finde ich, ein
bisschen... Und er hat das ja auf sich selber geschoben. Also hat er aber nicht,
finde ich.
Doch, er sagt doch, hätte ich meine Ringe nicht aufgegeben, dann wäre sie noch am Leben.
Ja, genau, aber das ist ja, also... Genau, aber dann wäre sie wahrscheinlich nicht mit ihm zusammen gewesen. So. Ja. Das ist so. Also, weißt du, ja, komm halt klar. Also das, ich dachte mir, das fand ich echt so ein bisschen schade, auch
dass ja, er so, weil vorher war er unangreifbar im Sinne
genau, von... Genau, dass er irgendwie, Ring, ne? Dass er das zum Beispiel nicht schafft, wenn Liebe so ein starker Motivator für ihn ist, der ihn dazu bringt, am Ende
ja, sie bringt
to release the beast. Ja, aber die Liebe, die er fühlt, ist ja das, was ihn dazu bringt am Ende des Tages. Dass ja. er das nicht, dass er nicht, nicht wie seine Kinder heraus. Sozusagen mit, also dass da gar nicht so ein Vernunftding entstehen kann. Fand ich ein bisschen schwach. Also das hat mich tatsächlich einfach gestört, dass die Vaterfigur so unmotiviert war. Unter anderem deswegen, weil ich zum Beispiel die Darstellung, die Toni Leung da zeigt, extrem großartig finde. Diese Kampfszene zwischen ihm...
Seine Outfits waren noch super.
Oh, diese 80er-Jahre-Blazer. Mm,
ja,
love
Mann.
That one.
Mit den hochgekrempelten Ärmeln, das war
yes,
so geil.
So gut. Aber zum Beispiel seine Kampfszene mit seiner zukünftigen Frau, finde ich, ist eine der schönsten Kampf-Liebesszenen, die ich je im Line Dance gesehen habe. Das ist wirklich
aber irre.
Das ist
wie Ballett. Hast du House of Line Daggers gesehen?
Natürlich habe ich das gesehen.
Ja, und da liebe ich auch. So schön.
Genau, aber
da
hier
ist es noch dran erinnert, auch mit dem Bambuswald und so.
Genau, und ich glaube, das ist vielleicht das, was der Film macht, dass der verbeugt sich ganz stark vor so asiatischen Filmmomenten. Und ist aber ein typischer Blockbuster. Er ist ja auch jetzt, ich finde, er ist sehr, sehr, sehr konventionell gemacht. Das ist jetzt überhaupt nichts, was mich überrascht hätte. Es ist ein typischer Marvel-Film. So, es ist halt der 25. Marvel-Film und ihr kriegt genau das gleiche Rezept, das ihr immer kriegt. Aber diese Momente der Andersartigkeit, beziehungsweise nicht der Andersartigkeit, sondern des anderen Kinos, zum Beispiel des asiatischen Kinos, fand ich dann sehr schön.
Ja, ich fand auch besser, die Kampfszenen waren auch meiner Meinung nach top-notch. Also dadurch, dass es diese One-on-One-Kämpfe gab, beziehungsweise auch mit mehreren, also dass wir nicht rumgeflogen sind irgendwo und was hin und her geschossen wurde, weil gab es natürlich auch in dem Falle und das waren aber auch die schwächeren Szenen, muss ich sagen. Also mir hat echt gefallen, wo es halt handgreiflich wurde.
Genau, also wunderbar die Szene zwischen Shang-Chi und seiner Tante, spielt für Michelle Yeoh, wenn er den neuen Kampfstil lernt, also das war auch toll.
So. Ja, ich fand, wo wir gerade bei den Lieblingsszenen sind, ich muss sagen, ich glaube, ich fand die Szene, die ganze Szene in Macau. Wo sie in dem Hochhaus waren, also quasi erstmal diese Underground-Fight-Scene mit Wong, großartig, Scene-Stealer auf jeden Fall. Und dann aber, als dann gekämpft wurde auf dem
Hochhaus,
da, auf diesem Gerüst, aus dem Bambusgerüst.
Ja.
Und das war schon ziemlich nice.
Ja. Also das finde ich auch und also ich finde auch, es gab wirklich wahnsinnig viele nette, schöne Szenen in diesem Film und was ich wirklich, wirklich gerne mochte, sind die Nebencharaktere. Also ich fand Awkwafina als die beste Freundin Katie, fand ich sensationell. Es gibt eine meiner Lieblingsszenen ist, wenn sie im Flugzeug darüber sprechen, dass Shang-Chi seinen Namen zu Sean gewechselt hat. Und das ist wirklich witzig. Also wirklich ganz tolle Dynamik zwischen den beiden. Ich bin super froh, dass dieser Film nicht in die Männer und Frauen können keine Freunde sein Harry-Theorie tappt. Es gab bestimmt Drehbuchmomente, in denen da geknutscht wurde. Und ich bin ganz froh, dass das nicht mehr drin ist und wünsche dem Film sehr, oder diesem Franchise sehr, dass sie das lassen.
Ich glaube, ich habe gerade irgendwo gelesen, dass sie das rausgenommen haben. Also beziehungsweise nicht rausgenommen haben, sondern gar nicht erst gemacht haben.
Ja, aber das ist auch gut, weil das erstens, finde ich, passt das und dadurch gewinnt die Beziehung der beiden total.
Ja, ja, also genau.
Na, also ich hätte auch nicht sehen wollen, wie sich Captain Marvel mit Nick Fury knutscht, nur weil sie eben opposite gender sind. Muss halt nicht sein. Und das bringt es total. Dann natürlich die Rückkehr von Ben Kingsley als
Trevor Slattery.
Trevor, auch mal ein Akta. Huf!
From so Liverpool.
Witzig. Es ist ein bisschen der Olaf dieses Films, finde ich. Hat einen ähnlichen Charme wie Olaf, der Schneemann. Und mit Trevor kommt einer der herrlichsten tierischen Sidekicks in einem Marvel-Film.
Möchtest du ein Kuscheltier haben?
Ich habe echt gedacht, das haben sie schlau gemacht. Maurice ist ein total tolles Kuscheltier.
Maurice,
ist interessant,
Maurice.
Die ist ja tatsächlich, sind ja alles, alle Fabelfiguren, die darin auftauchen, sind ja tatsächlich richtig chinesischen Ursprungs. Auch Morris, der eigentlich eine Entität des Chaos ist.
Mhm.
Und die anderen fand ich auch toll. Es sah ein bisschen aus, als ob man so schöne Pokémon-Entwicklungen losgelassen hätte.
Mhm.
Und es gibt einen tollen Drachen, den fand ich richtig fatzig. Also diese Drachenszene, das fand ich schon auch ziemlich gut.
Der Kaiju-Fight?
Ja, also da dachte ich mir so, cool, I like. Ein bisschen zu lang, wie immer bei Marvel am Ende.
Ja.
Die Kämpfe, aber
halt,
toll.
Da wurde es halt typisch Marvel, der Kampf. Also
genau, bis auch, dass du so einen coolen Drachen hast, der halt, oh Gott, ist. Ja. Also wie gesagt, hat mir alles ganz gut gefallen. Ich finde, es fügt noch ein bisschen was Neues zum Marvel-Universum hinzu.
Mhm.
Gleichzeitig hält es sich an gut bewährte Muster.
Ja. Ist läuft. Halt sehr, sehr viel Asian Trueness hier, könnte man sagen. Also asiatische Wahrheiten werden hier auf jeden Fall gezeigt. Und auch die Kultur sehr schön eingebaut, wo man echt froh drüber sein kann, in so einem Blockbuster. Ne? Aber es, man muss trotzdem sagen, als kleines Augenzwinkern, Kritikpunkt hier, Sternchen, wie immer man sagen möchte, dass es halt Asian American Perspective in den Mittelpunkt stellt. Was okay ist natürlich, weil es ja auch ein Asian American produzierter Film ist am Ende des Tages, aber schön, dass es wirklich eine sehr gute Umsetzung geworden ist und auch Martial Arts technisch ein weiterer Höhepunkt ist und wir uns freuen können, dass die Avengers einen neuen Avenger haben.
Genau, Fun Fact, dass nämlich die beiden Leute, die da hinter dieser Kampfkunst-Szene stecken, sind zwei Menschen, die extrem lange mit Jackie Chan zusammengearbeitet haben. Und aus Jackie Chans Team stammen.
Genau, deswegen die Bambus-Szene war ja auch sehr Jackie Chan-esque.
Also das, ja, das finde ich schon ganz cool. Und ich finde auch, ich finde Asian American ganz gut, weil Asian-Movies gibt es ja genug. So, wenn man das will, dann kann man jetzt halt anfangen, sich in diesen riesigen Kosmos des Asian Cinemas auseinandersetzen. Aber Asian American, glaube ich, das ist nach wie vor ein Genre, das noch ein bisschen unterentwickelt ist.
Ja, Minari ist ja quasi ein bisschen das.
Genau, aber weißt du, es geht.
Populären Teilnehmer.
Es geht jetzt bloß, finde ich, aber das ist ja immer noch sehr wenig alles.
Mhm.
Und da ist noch ein bisschen was möglich, noch ein bisschen was zu holen. Ja, war gut.
So ist es.
War nicht so gut wie Black Panther.
Mhm.
War gut.
Guckt euch, also ich fand schon, aber
ja?
Guckt euch nochmal, ja doch, ist schon auf jeden Fall dicht dran. Guckt euch auch nochmal Kung Fu an, die neue Serie, ich glaube CW ist das, die ist auch sehr, also wer den Shang-Chi-Stil steht, der ein bisschen, sag ich mal, Shang-Chi ist natürlich ein bisschen mehr Magical Powers als Kung Fu, aber lohnt sich da reinzugucken, ich glaube dem könnte das auch gefallen.
Wie wer ein bisschen so Magical Power und Kung Fu haben will, der soll nochmal Kung Fu Hustle schauen. Nicht nur einer von Shang-Chi's Lieblingsfilmen, sondern einfach richtig.
Hing auch dran
Film.
An der Wand, genau.
Richtig. Das ist ja der erste Film, von dem ich dachte, so, ach, ist ja irgendwie so crazy, crazy Fun-Watch.
Großartig. Kung Fu Hustle, einer meiner Lieblingsfilme auch.
Mm-hmm. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen, aber es ist definitiv mein Top 100.
Mhm. Naja. Man hat schon viele Lieblingsfilme.
Man hat schon ziemlich viele Lieblingsfilme.
So, erzähl mal jetzt. Wie viele Punkte gibt es?
8 von 10 Punkten, einfach weil. Es ist, wie gesagt, ich war super unterhalten. Ich war mehr unterhalten als bei dem durchschnittlichen Marvel-Film. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich einfach ein sehr herkömmlicher Film und ich habe davon jetzt blöderweise halt schon Hunderte gesehen. Und ich werde noch weitere 100 sehen und ich freue mich auch schon total auf den Rewatch. Aber es war jetzt nicht so ein Mouse-Dropper.
Kann ich das? Jaw-Dropper meinst du?
Jaw-Dropper?
Das meinst du?
Ja, also es war jetzt halt nicht, es war jetzt nicht Nomadland oder Mitchells vs. the Machines oder The Father. So.
Ist ja auch ein anderes Genre und so.
Aber witzigerweise, ich habe letzte Woche, vor der 2 Wochen Free Guy richtig viele Punkte gegeben. Mhm. Und das ist ja auch eine Action-Komödie am Ende des Tages.
Ja, deswegen bin ich auch da ein bisschen höher dran. Ich vergebe für Shang-Chi 8,5 Punkte. Hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal sehen, immer noch genauso cool gewesen. Und ja, wir können gespannt sein, wie das Marvel Cinematic Universe weiter Shang-Chi und seine Friends einbauen wird.
The show must go on.
Ist so, und die Show must auch go on. Also Leute, denkt dran, bitte like, because we would really appreciate it if you do so. Und ja, freuen uns natürlich auch über Shares und sonstige Kommentare, wie ihr so fandet, was eure Meinungen sind zu Shang-Chi. Lasst uns wissen. Julia, schön, dass du da warst.
Tom, danke, dass ich da sein durfte.
Eine schöne Woche und vergesst nicht, Football geht los.
Und vergesst nicht, Fernsehen zu gucken.
Ciao!